Hallo und herzlich willkommen zum neuen Connection.de-Podcast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den voll motivierten Nils.
Hallo.
Und ich bin der Florian. Ja, heute wollen wir am Anfang noch kurz was über James Wisniewski besprechen, was kurz nach unserer letzten Aufzeichnung eingetrudelt ist. Und zwar ist das Thema Olympia gegessen oder nicht? Nils, was denkst du? Also es handelt sich um einen Tweet, den er abgefeuert hat und gesagt, sinngemäß, für dieses Kind gibt es kein Olympia, verrückte Karriere, irgendwie sowas. Ne?
Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist ja, dass er nicht für den Deutschlandcup nominiert wurde. Ich glaube auch, dass es für ihn das war, weil das wäre so ein Vorspielen gewesen, um für das Team eben zu zeigen, dass es kann und die Nähe zu den Coaches zu halten und so weiter. Und ja, also wir hatten ja schon drüber philosophiert, ob die DEL2 überhaupt Sinn macht. Und ich glaube auch, also ganz ehrlich, ich glaube auch, er ist spielerisch nicht mehr gut genug, um sich für Olympia zu qualifizieren.
Es bleibt ja noch die Hoffnung, dass Mark Stewart, der ihm wahrscheinlich so in letzter Instanz dann doch noch den Platz geklaut hat von den Adlern.
Nee, aber beim Deutschlandcup.
Ja. Aber ich meine, die Adler kriegen ja derzeit alles kaputt, was irgendwie sich gerade so auf zwei Beinen halten kann. Wir wünschen natürlich niemandem eine Verletzung, aber vielleicht kann er verletzungsbedingt noch irgendwie ins Team halt rücken.
Ja, aber ich denke letzten Endes, also ich meine, Olympiatraum, ich finde es schön, dass man diesen Traum auch hat. Und ich meine, er war zu einem gewissen Zeitpunkt sicherlich auch einer der Topspieler in NHL ja auch, der ja nicht umsonst auch viel Geld verdient hat. Aber ich denke, wenn man sich so anguckt, was die Teams ja trotzdem zur Verfügung haben werden, wenn man die NHL abzieht, sei es die ganzen KHLer und die in Schweden und der Schweiz und Finnland, aber auch teilweise noch am College. Also ich sag mal, so ein College-Spieler im vierten Jahr, der voll im Saft steht und das Jahr darauf NHL spielen wird, ist vermutlich immer noch eine bessere Option, zumal der noch näher an dem ganzen Nationalmannschaftsprogramm dran ist. Also diese ganzen U20-WM-Spieler und so. Und ich sag mal, er war von Anfang an ja auch nur so ein Longshot, kann man sagen. Ich hätte es ihm gegönnt, klar, keine Frage, aber naja, ich meine, mal schauen, wie er jetzt auch weitermacht. Also ich glaube, in der DEL2 sieht man ja, ist er durchaus überqualifiziert, kann man sagen. Und mal gucken, wie das in der Saison noch weiterläuft. Und man soll ja nie sagen, ne?
Ja, gutes Stichwort. Und zwar kam ja dann am Sonntag, hat relativ schnell in der Halle auch das Gerücht die Runde gemacht, dass er gestern in der Schweiz vorsprechen wollte. Das wurde ja heute in einem HNA-Artikel dementiert. Was denkst du, einfach so aus dem Bauch raus, sehen wir ihn bis zum Ende der Saison, ja oder nein?
Nein, auf keinen Fall. Alles klar. Also ich gehe fest davon aus, ich weiß nicht, ob es die Schweiz wird oder ob es eine andere Top-Nation wird, aber letzten Endes, zweite Liga muss er sich, glaube ich, nicht antun, da ist er noch zu gut für und er kann, glaube ich, einfach woanders noch schlicht und ergreifend besser verdienen und so gerne ich ihn auch bei uns die ganze Zeit sehen würde, aber wer verzichtet denn eigentlich freiwillig auf Gehalt? Also wer macht das auch im Alltag und sagt, hey Chef, och, ich arbeite auch für weniger. Das ist absolut kein Problem.
Für gar nichts.
Klar, man kann sagen, er hat genug in seiner Karriere verdient, aber ich denke mir, er soll sehen, dass er noch ein bisschen was mitnimmt und vielleicht nochmal irgendwo noch einen nationalen Titel vielleicht auch erringen kann. Und ich bin froh für jedes Spiel, was er da ist. Ich hoffe, er bleibt noch ein paar Wochen oder wechselt vielleicht auch erst im Januar. Das wäre mir echt am liebsten eigentlich, dass er vielleicht uns bis im Januar begleiten kann. Also vielleicht Anfang Januar oder so. Und wir können dann bis Ende Januar noch einen vernünftigen Ersatz holen, wenn dann vielleicht auch einige Spiele auf dem Markt sind. Oder vielleicht bleibt er auch genau so lange, bis Joe ihm sagt, pass mal auf, wir hätten jetzt hier einen guten Verteidiger an der Angel, den wir sofort holen könnten. Und wie sieht's bei dir aus oder so? Ja. Vielleicht hat man ja da auch eine Absprache oder gibt sich gegenseitig Zeichen oder so. Ist ja durchaus möglich.
Kann gut sein. Also ich denke auch so für Olympia qualifizieren wäre Kassel schon richtig gewesen, weil man einfach der große Fisch im kleinen Becken gewesen wäre. Anders jetzt, als wenn du in die DL gegangen bist. Weil hast ja die Berichterstattung am ersten Wochenende gemerkt. Er war im Prinzip immer präsent. Auch auf dem Titelblatt der Eishockey News. Und ja, jetzt, wo das vielleicht dann doch aus ist, nach Olympia zu fahren, würde ich mich wahrscheinlich auch umgucken und mir eine andere Liga, einen anderen Club suchen, dass ich vielleicht auch den Sprung nochmal in die AHL mache oder in die NHL gar.
Aber mal ganz ehrlich, also das klang jetzt fast so, aber Meinst du, wenn Wisniewski zu Olympia will, brauche er ein Titelblatt in der Eishockey News, weil die Trainer seines Nationalteams sagen werden: Hey, wir lesen doch immer Eishockey News.
Ja.
Guck mal da. Also ich meine, das international anerkannte Fachblatt.
Natürlich nicht, aber du weißt, wie ich
Nee.
es gemeint habe. Es ging einfach
Ja,
darum.
natürlich. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, ob DEL oder DL2 ist egal, weil ich persönlich denke, auch in der DEL hat der Durchschnittsausländer nichts bei Olympia zu suchen.
Okay.
Da gibt es einfach bessere, das ist einfach so. Weil KHL, da laufen wahrscheinlich locker 30 Kanadier, Amerikaner rum, die besser sind.
Ja, aber es sind ja doch einige aus der DEL auch dabei. Jetzt zumindest im
Ja,
Deutschland
beim
Cup gerade.
Deutschland Cup, ja,
Ja.
natürlich, aber es ist halt auch nur der Deutschland Cup. Dieses nervige Turnier, was regelmäßig die Saison unterbricht.
Ja. Okay, dann warten wir einfach ab und gucken, was da passiert, wie lange wir Wiss noch im Kassel-Trikot sehen. Hoffentlich sehen wir noch ein paar Spiele von ihm. Und ja, dann kommen wir auch direkt zu den beiden Neuen, die das Husky-Trikot am Wochenende tragen durften. Das war dann auch quasi am Donnerstag bekannt gegeben, dass Yannick Valenti und Tim Luca Krüger beide eine Förderlizenz für die Huskies erhalten.
Ich glaube, Freitag erst, oder?
War es Freitag? Dann
Ja,
war
ich
es
glaube,
Freitag.
Freitagmittag erst, glaube ich.
Kann auch sein. Also es war auf jeden Fall nach unserer Aufnahme.
Ja, das stimmt.
Und ja, sehr schön, mal wieder einen Valenti auf Kasseler Eis zu sehen. Tim Luca hat ja am Sonntag dann in Braunlage gespielt und hat nicht das Husky-Trikot getragen. Aber war, denke ich mal, auch für Yannick sehr, sehr aufregend, in Kassel zu spielen. Zum Spiel kommen wir ja gleich noch. Vielleicht war es auch gar nicht so aufregend. Wir haben nämlich noch eine Frage. Und zwar, der Lawrence hat gefragt, warum ist es möglich, zwei Förderlizenzen zu besitzen? Nils, du bist der Fachmann.
Ja, ich habe, nee, also bin ich nicht in dem Fall. Ja, das mit den Förderlizenzen. Also ich war etwas verwundert, als die Adler gesagt haben, sie statten Valenti mit einer Förderlizenz aus von den Jungadlern. Und ich mir so dachte, Moment mal, das ist doch euer Stammverein, der zieht doch einfach nur hoch, das ist doch nur ein Jugendspieler. Also kann sein, dass man das mittlerweile so nennt, aber da die Jungadler Mannheim als Verein der Stammverein der Adler Mannheim sind, so wie ich das verstanden habe, also ist ja nicht mehr der MERC, sondern es ist ja wirklich dieser eigens gegründete Jungadlerverein, der quasi die Elitenförderung übernommen hat. Und so gesehen, das ist einfach nur ein Nachwuchsspieler, den man hochzieht. Und dementsprechend hat er eigentlich in meinen Augen nur eine Förderlizenz, nämlich die nach Kassel.
Und dasselbe gilt ja dann für Tim Luca, der in Kassel auch eben spielen darf, aber die Förderlizenz für Braunlage hat.
Genau, also er könnte jetzt noch in der 1B zum Beispiel spielen, bei gleicher Heimatverein, also gleicher Stammverein. Aber er könnte jetzt nicht, sagen wir mal, noch, weiß ich nicht, noch woanders eine Förderlizenz kriegen, DEL oder so. Also sie haben halt dieses, dass die Spieler nicht mehr DEL, zweite Liga, dritte Liga quasi haben, sondern nur noch in zwei Teams zu Hause sind. Das macht manchmal Sinn und manchmal nicht. Also ich fand immer dieses, manche Spieler, glaube ich, wussten gar nicht, zu welchem Team sie eigentlich wirklich gehören und wie soll man sich weiterentwickeln, wenn man quasi jeden Tag woanders ist. Ich fand dieses Hin- und Hergeschiebe bei einigen Spielern echt anstrengend. Andererseits denke ich mir, im Laufe der Saison kann immer viel passieren und manchmal wäre es dann halt schon schön, wenn die Möglichkeit da wäre. Aber ist jetzt so, wie es ist. Jedenfalls, Yannick fällt halt durch dieses Jungadler-Adler-Ding eben nicht unter diese Regel und kann dementsprechend zum Glück bei uns spielen. Die Adler haben ja heute auch noch zwei weitere Förderlizenzen. Also, sie nennen es Förderlizenzen, ich werde es Nachwuchsspieler hochgezogen. Ich frage mich immer die ganze Zeit, ob wir nicht von den Huskies auch noch so ein bisschen von den Jungadlern mal den einen oder anderen sehen könnten. Das, weil ich meine, man hat die Möglichkeit, die Jungadler, die DNL ist einfach nicht, ist einfach keine Top-Nachwuchsliga in Europa. Und wenn sich der ein oder andere vielleicht mal für ein Spiel empfiehlt, bei den Adlern wird's ja eh nur was, wenn Verletzte da sind, sieht man ja. Aber warum nicht dann doch mal sagen, hier, der Junge hat sich jetzt so sehr an der DNL empfohlen, gib dem doch mal ein Wochenende in Kassel und schau mal, wie er sich macht. Also ich fand es schön, wenn man sich da vielleicht auch noch irgendwie einigen könnte.
Ich hatte wirklich versucht, das irgendwie schriftlich zu finden, wie das da geregelt ist mit den Förderlizenzen. Ich habe nichts Schriftliches gefunden. Denkbar wäre natürlich auch, dass es, man wollte ja einfach nur verhindern, dass eben durch die drei von dir genannten Ligen, DEL, DEL2 und Oberliga, gehoppt wird. dass man einfach dann sagt, okay, komm, DEL und DEL2 ist in Ordnung und unabhängig halt vom Jugendverein. Das wäre auch noch ein Modell, dass es vielleicht wirklich eine Förderlizenz von dem Jugendverein nach oben ist, aber man halt nicht sagt, okay, du kannst in allen drei Klassen spielen.
Ja, also man hat ja letztes Jahr auch das Problem gehabt, zum Beispiel, dass dadurch, dass Mannheim mit Kassel kooperiert hat, die Jungadler hätten gerne weiterhin mit Heilbronn kooperiert. Sprich, die hätten gerne die Jungadler nach Heilbronn geschickt, damit die im Keller der zweiten Liga quasi ein bisschen ja, reinschnuppern. Und Heilbronn hätte sich natürlich auch sehr gefreut, ein bisschen mehr Tiefe im Kader zu haben. Und das wurde damals noch von der DEL2 untersagt, weil man durfte ja nicht mehr als einen Kooperationspartner haben. Also sprich, Mannheim konnte nicht gleichzeitig mit Kassel und Heilbronn, aber da es da ja um die Jungadler ging, spricht das ja auch dafür, dass die Jungadler und die Adler als ein Verein gelten.
Ja. Also vielleicht hat ja einer unserer Hörer was schriftlich dazu und sagt, guck mal hier bitte unter Regel XY nach und.
Ja, such mal die Durchführungsbestimmungen für die zweite Liga, die suche ich seit Jahren.
Ja. Okay, dann hätten wir das hoffentlich auch geklärt, Lawrence. Vielleicht ist deine Frage damit beantwortet. Wenn nicht, kannst du uns ja einfach nochmal kurz antickern.
Und Gruß nach England.
Gruß nach England, genau. Nach Großbritannien. Ach, egal.
Auf die Insel.
Übers Wasser. So. Kommen wir zu den vergangenen Spielen. Freitag hat man das Hessen-Derby in Frankfurt mit 5:4 verloren. Gepfiffen hat natürlich nicht Ulpi, das war dann auch kurz nach unserer Aufnahme. Hat man dann quasi Dominik Ertler angesetzt statt Ulpi. Man hat uns entweder erhört oder es war zeitgleich, aber ich bin der Meinung, man hat uns erhört.
Ja, wir reden uns das einfach ein.
Genau. Das Spiel war soweit in Ordnung. Ich sag mal, es hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Man hat natürlich im Mitteldrittel noch ein bisschen gepennt und die vier Gegentore müssten dann auch nicht sein. Aber Fazit ist, letztendlich hat der bessere Torwart das Spiel entschieden. Und ja, was ich noch ganz interessant war, hast du es bei Sprayed gesehen?
Ja, also die Highlights nur.
Okay, weil der Kommentar war unterirdisch. Also das war richtig, richtig krass.
Ist jetzt in Frankfurt nicht unbedingt was ganz Neues. Manchmal ist es ein bisschen einschläfernd bei den Jungs.
Darum ging es gar nicht. Es stand irgendwie 5:3 und dann, ja, ich habe hier immer was rausgesucht und zwar, wir nähern uns jetzt dem torreichsten Spiel von 7:6. Ja, fehlen so 5 Tore vom 5:3 zum 7:6, aber man hat sich dem sehr stark genähert. Oder Icing-Icing-Gebrüll in Unterzahl. Das war sehr witzig am Freitag, wirklich.
Meinen schönen Gruß an Steffen, aber ich glaube ganz ehrlich, auch wenn ich vielleicht parteiisch sein mag, aber den besten Sprite-TV-Kommentar hat Kassel.
Ja, gehe ich mit. Ich habe ja dieses Jahr.
Das höre ich auch von auswärtigen Fans immer, die Steffen sehr, sehr loben und da können wir, glaube ich, uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir ihn haben.
Auf jeden Fall. Ich habe ja dieses Jahr auch zum ersten Mal, glaube ich, in einem Heimspiel gesehen. Krankheitsbedingt musste ich dann besprayt und war auch sehr angetan. Auch generell einfach der Spielablauf. Also es gibt irgendwie. Du hast eine feste Zeit, wann da die Strafen eingeblendet werden. Du hast eine feste Anzahl aus verschiedenen Perspektiven und die hast du halt auch immer und nicht nur, wenn das Tor vielleicht mal strittig ist oder so, sondern da gibt es irgendwie. Man hat das Gefühl, in Kassel hat man einen Plan und woanders halt nicht.
Bei Spray TV jedenfalls.
Ja, genau. Okay. Dann, das ist doch eine gute Überleitung, weil. Wie war denn der Plan für Sonntag, Nils?
Ja, also Sonntag, erste Halbzeit stand es ja noch unentschieden, dann ist Melsungen weggezogen und darüber möchtest du doch reden, oder? Über das Mittagsspiel gegen Magdeburg und nein.
Wo liegt Melsung?
Okay, müssen wir ernsthaft über Eishockey am Sonntag reden?
Ja, ich glaube, wir müssen uns das Ganze antun. Wir müssen es ja auch nicht lang halten. Sagen wir einfach doch die Sachen, die uns extrem aufgefallen sind und ich muss auch sagen, die ich nicht verstehe. Du hast im ersten Drittel eigentlich 12 Minuten lang macht Tölz gar nichts. So, ne? Die Huskies führen da fröhlich 1-0, machen aber auch nicht mehr fürs Spiel. Und dann zweite Drittel guckst du und auf einmal denkst du dir, hallo, McGrath? Zwischen Klöpper und Christ, was ist denn da jetzt los? Dafür Kucheda in Reihe 1. Ich denke mir so, okay, vielleicht probiert er was aus. Ging nach hinten los. Tölz wurde immer stärker, verdient den Ausgleich gemacht. Wer hat's gemacht? Klaus Kattan.
Natürlich, immer, das sind immer die Ex-Spieler.
Ja. Und dann denkst du dir, ja, okay, vielleicht Kabinenansprache zum dritten Drittel, die altbekannten Reihen vielleicht, die auch im ersten Drittel funktioniert haben. Ja, und dann kommt da eine Mannschaft raus, die wieder komplett umgestellt ist und du hast auf einmal McGrath mit Kucheda und Ritter, Klöpper, Christ und Meilleur. Gut, die haben schon mal zusammen gespielt. Merl. Moment, da habe ich irgendeinen Fehler drin. Also Merl hat auf jeden Fall mit Pim gespielt. Ich weiß nicht, wer der Dritte noch an der Reihe war. Kann auch sein, dass da Meilleur war. Auf jeden Fall war McGrath schon wieder durchgetauscht. Und irgendwie so wirklich kam im dritten Drittel dann auch kein Spielfluss mehr auf. Und ja. Gut, kann man jetzt, also der Gang in die zweite Drittelpause wurde dann auch mit Pfiffen begleitet. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, nach einem schlechten Drittel.
Also ich meine, bei Sprite, wenn man die Highlights zum Beispiel guckt, dann hört man auch den ein oder anderen Rossi rausruf. So.
Ja.
Auch das gab es. Ja, also ich muss sagen, zu den Reihen, also wir haben ja quasi gesagt, 10 Spiele geht's gut, dann geht Rico Rossis Rhein-Lotto los.
Und haben, so ist es jetzt, haben wir ist sehr es gut ja, vorher gesagt, ja.
Das war auch klar, das wusste jeder. Und jetzt kommen wieder Heimspiele zum Abgewöhnen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß manchmal, es wirkt auf mich manchmal auch nicht so, als stellt er die Reihen zusammen, sondern es ist frei nach dem Motto, die ersten 5, die auf dem Eis sind, die spielen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob die Leute wissen, mit wem sie überhaupt zusammenspielen müssen. Weil
nee, ich glaube, die Spieler wissen es teilweise wirklich nicht. Also das wirkt so orientierungslos mitunter, dass sie, glaube ich, wirklich nicht wissen, wer gerade ihre Reihenpartner sind. Das wechselt ja wirklich von Drittel zu Drittel, teilweise dann noch im Drittel. Und ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ja, man kann natürlich sagen, die sollten sich alle kennen und das wird schon irgendwie funktionieren. Aber ich meine, wirklich effektiv ist es dann halt nicht. Das mag nicht der einzige Grund sein, warum sie schlecht gespielt haben, aber mit diesem Rhein-Lotto gewinnt man eigentlich nichts. Also, ich weiß nicht, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, gegen jede andere Mannschaft in der Liga hätten wir verloren. Bad Tölz war nur einfach mit Abstand die schlechteste Mannschaft, die diese Saison bislang in Kassel da war.
Ja.
Die haben ja im Endeffekt auch nichts getan.
Das stimmt. Ja. Ja,
also ich sag mal, wenn du so ein Spiel machst gegen eine andere tiefstehende Mannschaft, die dann aber noch ein bisschen effektiv, vielleicht bei Reut oder so, bei Reut hätten uns wahrscheinlich locker abgezogen, die hätten jeden Konter versenkt und oder so, also das, nee. Oder also, so ein Spiel gegen Nauheim oder so, das kannst du nicht bringen.
Das Bezeichnendste vom ganzen Spiel war ja die Szene kurz vor Schluss, oder?
Das 3 gegen 1 aufs leere Tor.
Scheibe vertändelt und du kriegst noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was es noch waren, um die 30, zwischen 30 und 40 Sekunden und kriegst du
ja,
dann noch einen...
So. 20 Sekunden waren es, glaube ich, dann noch, wo der Konter dann von Tölz quasi läuft.
Kriegst du dann noch einen Konter in der Situation? Also das ist, ich weiß nicht, was da abging.
Ja, aber das passte dann auch zum Spiel, natürlich. Also.
Ja, und es war dann so weit, dass die Mannschaft dann am Ende an der blauen Linie stand und der Heuboden war eigentlich nicht mehr so gut gefüllt. Und die, die da waren, die haben der Mannschaft den Rücken zugedreht. Kann man jetzt bewerten? Ich möchte das jetzt nicht bewerten, weil...
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nach so einem Spiel würde ich als Mannschaft auch sagen, wir gehen jetzt in die Kabine und wir gehen direkt weg. Also ich meine, wollen die ernsthaft für so ein Spiel Applaus erwarten? Jetzt mal ernsthaft.
Das weiß ich nicht, aber wenn, dann haue ich halt auch ab und drehe dem nicht den Rücken zu.
Ich meine, ich kann auch so gehen und ziehe mir die Schlittschuhe aus, gehe zu den Fans hin und sage, sorry, das war einfach nicht unser Spiel. Das wäre ehrlich, das kann von mir aus auch mal vorkommen, du kannst auch mal schlecht spielen. Aber ich meine, Applaus muss man nach so einem Spiel, also ich meine, Pfiffe, okay, kann man von halten, was man will, gehen, Rücken zu drehen, die einen mögen es, die anderen nicht, aber ich meine, Applaus kann man für so ein Spiel nur wirklich nicht erwarten.
Ja. Ja, ist schon richtig. Aber ich verstehe halt auch nicht, gibt ja auch dann so diverse Gruppierungen, die sich dann dem Support verschrieben haben. So, damit
werden wir selber.
Die aber dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach dem ersten Drittel komplett den Support auch einstellen. Naja, okay. Nicht unsere Baustelle.
Ja, aber ich meine, du merkst es ja auch bei den Fans. Es gibt die sowieso immer motzen, egal was passiert. Ich glaube, die muss man nicht weiter beachten, weil das ist nicht konstruktiv.
Ja.
Die sind ja auch nur da, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, hört man von denen ja auch nichts. Also ein Lob oder so, um Gottes Willen. Dann gibt es durchaus die, die einfach sagen, die sich ein bisschen Sorgen machen, weil ich meine, jeder sieht, dass das kostet Fans sowas. Und jeder, der so ein bisschen auch vielleicht am Eishockey wirklich mit dem Herz hängt, der merkt halt auch, also das ist nicht gut, auch nicht langfristig. Also wir wollen ja eher mehr Fans wieder für den Sport gewinnen. Und ich sag mal, wenn du da einen Neufan mitschleppst, ja, zu so einem Spiel, der kommt doch nie wieder.
Der kommt auch nie wieder, das stimmt.
Also ich sag mal, ich verliere doch ein Spiel lieber und habe eine Mannschaft da unten auf dem Eis, die 60 Minuten lang gekämpft hat und am Ende hat es nicht gereicht. Das ist okay. Dann kommen, glaube ich, auch die Fans wieder, weil sie sagen, hey, aber die Mannschaft kämpft. Aber so ein Spiel, das hat ja kaum was mit Eishockey zu tun. Das ist echt zum Abgewöhnen. Und da muss ich dann ehrlich sagen, da erwarte ich dann auch eigentlich von den Verantwortlichen mal eine klare Ansage und vor allen Dingen auch, sie müssen endlich in sich gehen und den Fehler finden. Ob der im Training liegt, wie viele munkeln, ob der im Zwischenmenschlichen liegt oder sonst wo. Aber irgendwo ist ein Problem. Vielleicht, es kann auch ein personelles Problem sein. Also man muss den Fehler finden und man muss den Fehler beheben. Weil ich glaube, noch eine Saison wie letzte Saison, wo die Leute eigentlich schon eine Medaille dafür verdient haben, dass sie so lange durchgehalten haben, noch so eine Saison kannst du dir nicht leisten. Weil dann ist nächstes Jahr hier, dann reden wir nicht über 3.000, dann reden wir über 2.000 Zuschauer.
Ich glaube, das könnte sogar schon viel früher eintreten. Also ich denke,
Ja, aber die
eintreten.
Dauerkarten hast du halt noch. Die bleiben vielleicht auch mal weg, aber
Ja.
und du hast natürlich auch so manch verstrahlte, also ich würde wahrscheinlich auch jedes Spiel kommen, egal wie scheiße es ist, weil ich unterhalte mich dann halt mit den anderen Leuten
Ja,
oder
so geht's
so.
mir ja auch. Ich bin ja auch immer da.
Ich finde schon irgendeine Unterhaltung in der Eishalle und lasse dann das Spiel halt das Spiel sein. Oder halt das nicht vorhandene Spiel, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, ich zahle so viel Geld eigentlich das ganze Jahr über. Aber ich will doch wenigstens mal mit einem Lächeln aus der Eishalle kommen.
Ja, und da sind wir dann doch wieder bei dem Thema, was du zuerst angesprochen hast. Wenn du dann wirklich am Wochenende überlegst, weil keiner hat es wirklich dicke hier in Nordhessen und ja, dann überlegst du dir, wo gehe ich hin? Gehe ich zu Melsungen? Die zeigen Einsatz, die zeigen Leidenschaft. Da wird dir was geboten. Auch das Drumherum ist da einfach noch ein Ticken besser.
Ja, alle Wurstbrot.
Auch wenn sie vom Koch kommt. Sorry.
Ja, aber ja, natürlich. Also ich meine, Melsungen ist, ich sag mal, Handball macht schon Spaß. Also mir macht es Spaß, live in der Halle. Also im Fernsehen finde ich es zum Einschlafen. In der Halle macht es mir Spaß. Das Einzige, was mich natürlich stört, nur Klatschpappen. Ne?
Ja, so wie in Frankfurt.
Ja, genau. Oder in Nürnberg in der DEL ist es ja ganz schlimm, muss ich sagen. Aber ich kann momentan die Leute verstehen, die sagen, ich suche einfach den guten Sport mit leidenschaftlichem Kampf und den finde ich momentan in Melsungen und nicht in der Eishalle. Kann ich, ist eine absolute Meinung, die ich vertreten kann und ich weiß auch nicht, ob ich jemandem sagen, empfehlen könnte, oh, soll ich mal momentan zum Eishockey gehen? Ich würde ganz ehrlich sagen, nee, warte noch ein bisschen, vielleicht bis sie mal wieder besser spielen. Ja, und das ist traurig, weil normalerweise sage ich immer jedem, klar, komm mit zum Eishockey, kein Thema, das kriegen wir hin und so, aber momentan, also in Kassel, kann ich es keinem empfehlen. Tut mir leid, ehrlich nicht.
Ja, sagen wir mal so, das ist jetzt eine Überleitung.
Ja, ich habe auch schon viel mehr zu diesem Spiel gesagt, als ich eigentlich sagen wollte.
Genau, eigentlich wollten wir ja gar nicht drüber reden, weil wir haben gesagt, wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann sag am besten gar nichts.
Ja, eigentlich habe ich mir auch gedacht, also bei der Leistung der Mannschaft, dann müssen wir nicht auch, also dann können wir eigentlich auch die Leistung einstellen. Und nein, aber ja, ich meine, man hängt ja doch immer dran. Und außerdem, ich glaube, das muss man halt auch nochmal sagen, man kennt viele Spieler schon sehr, sehr lange. Ob das der Alex Heinrich ist, der momentan nicht gut spielt, ich weiß nicht warum, aber wir kennen auch den leidenschaftlichen, stark spielenden Alex Heinrich, dem wir so viele gute Spiele schon verdankt haben. Bei Michi Christ ist es genauso. Wir kennen ihn auch mit Einsatz und Kampf und momentan ist es das nicht, aber ich glaube, die Spieler haben teilweise einfach schon so viel in der Vergangenheit gezeigt, dass ich auch nicht auf ihn rumhauen möchte momentan.
Nee.
Also das tut mir dann auch so ein bisschen weh, weil ich genau weiß, die können halt auch anders und vielleicht nervt sie es auch selber, was da momentan los ist.
Wir wissen es nicht. Wir haben es angesprochen. Wiedergutmachung kann man bereits jetzt betreiben. Und zwar hat man am Freitag die Möglichkeit dazu. Da findet das nächste Spiel statt. Vorher gibt es eigentlich eine sehr schöne Aktion für die Ehrenträger selbst, aber auch für die Fans, finde ich. Und zwar hat man ja, haben wir schon angesprochen, dieses große Banner oberhalb der Uhr geräumt. Der Teil wurde jetzt auch gestrichen und jetzt wird am Freitag kommen die Trikots quasi wieder unter das Dach, beziehungsweise in einer anderen Form, nämlich als Ehrenbanner. Und ja, da haben wir die Nummer 2 von Milan Mokros, die 3 von Shane Tarvis, die 5 von Herbert Heinrich und die 14 von Matthias Kolodziejczak. Die endlich wieder einen Platz in der Halle finden und ich finde den Platz eigentlich mega dafür und ich hoffe, die Banner sehen richtig geil aus.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ist aber auch ehrlich etwas, wo ich sagen muss, das macht es eigentlich fast noch schwerer mit dem Sport momentan. Weil so beim Drumherum, wenn ich so sehe, wir hatten die Fanartikel erwähnt, wir hatten Sprayed jetzt hier in der Sendung erwähnt, wie gut es läuft. Jetzt kommt so eine Aktion daher, die ich echt großartig finde. Auch den Platz, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich finde, da in der Mitte immer an diesen Lautsprechern, das ist untergegangen einfach. Das passt in der Halle vom Design nicht. Und jetzt kriegen sie einen Platz, wo man sie eigentlich immer sieht. Und dann kündigt man dazu ja auch noch an, dass es auch mit Sven Valenti passieren wird und irgendwann im Frühjahr dann noch ein Legendenspiel kommen soll oder irgendwas in der Art.
Ja, ja.
Und das sind tolle Aktionen eigentlich drumherum. Und dann tut es mir dann echt fast noch ein bisschen mehr weh, dass auf dem Eis das momentan nicht so richtig stimmt, weil die Aktion, also die Ehrenbanner-Zeremonie ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und ich glaube, das wird vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen am Freitag in die Eishalle locken.
Genau.
Weil gerade so die das sind ja wirklich auch vier Namen, die die sehr, sehr viel fürs Kasseler Eishockey getan haben und immer noch tun.
Auf jeden Fall.
Das kommt ja auch noch dazu, die sind ja durchaus immer noch im Umfeld aktiv, die einen mehr, die anderen weniger, aber ich meine Milan zum Beispiel und auch Kolo.
Ja.
Und Herbert ist ja eigentlich auch noch bei den meisten Spielen auf der Tribüne, glaube ich.
Also der
ich
ist zumindest immer da, ja.
Ja, ich habe ihn auch immer, also ich weiß immer, wenn ich in der Eishalle bin, der läuft über den Weg. Insofern, tolle Sache auf jeden Fall.
Ja, und man kann die vier auch noch vorher antreffen. Und zwar hat die Eissporthalle an diesem Freitag schon ab 17 Uhr geöffnet. Und es gibt in der Champions Bar Getränke zum Happy Hour Preis und eine Autogrammstunde mit den vier Ehrenbannerträgern. Finde ich cool. Und
da darfst du dann für mich Autogramme holen.
Mal gucken, ob ich so früh schaffe.
Jetzt
ich muss ja eigentlich erst um 19.20 Uhr da sein, weil dann beginnt nämlich die Ehrung. Aber vielleicht kann ich dir so ein Autogramm besorgen.
Ja, das wäre super, so mal mit allen Vieren oder so.
Okay, gut. Also 19.20 Uhr beginnt die Ehrung. Spätestens dann solltet ihr alle eure Plätze in der Halle eingenommen haben. Es gibt auch wohl noch eine kleine Ansprache und natürlich sind die vier selbst auch dann mit dabei. Ja, anschließend wird dann hoffentlich auch Eishockey gespielt. Gegner ist Ravensburg. 19.30 Uhr, erstes Bulli. Ich denke mal, es wird nicht bei 19.30 Uhr bleiben, wenn man um 19.20 Uhr mit der Ehrung beginnt.
Das ist ja auch immer eine Frage der Eismaschine.
Das stimmt, ja. Ja, Ravensburg derzeit Tabellenplatz 9, 11 Spiele, 4 Siege, 2 Niederlagen nach Overtime und 5 Niederlagen nach regulärer Spielzeit. Recht ausgeglichenes Torverhältnis mit 36 zu 39 Toren. Und ja, kommen wir eigentlich auch direkt zu unseren Top 3 Facts. Ich fange mal an. Ganz besonders achten müssen wir geben auf die Special Teams. Denn Ravensburg hat mit 25% Überzahlquote, also 12 Tore aus 48 Situationen, und 86% Unterzahlquote, nur 7 Gegentreffer aus 50 Situationen, jeweils den zweitbesten Wert der Liga. Und ja, das Schlimme ist eigentlich noch, wenn man schon so eine gute Unterzahl spielt, dann haben sie auch schon 4 Shorthander erzielt. Das ist, glaube ich, neben Frankfurt der Spitzenwert. Die haben auch 4.
Freiburg, oder?
War es Freiburg? Ja, sorry.
Die hatten doch gegen uns auch noch den vierten schon gemacht,
glaube ich. Ja, Freiburg, Frankfurt ist ja...
Irgendwo im Süden, ne?
Die Kürze sind auch FRA und FRB bei Twitter, das finde ich auch cool.
Ja, A und B, was denn FRC da? Naja, egal. ja, also gerade gutes Unterzahlspiel und Gefahr mit Shorthandern, das liegt uns natürlich nicht so. Ich hoffe, sie konzentrieren sich etwas mehr an der blauen Linie und spielen nicht wieder so Harakiri-Pässe. Und vertändeln den Puck, das war ja so in der Vergangenheit schon öfter mal das Problem. Ja, soll ich gleich zum Top-2-Fact kommen?
Kannst du machen,
würde ich
ja.
Sagen. Ja, die Top-Reihe. Krumensch, Lapschanski, Svoboda sind die drei Top-Scorer des Teams auch mit jeweils 11 Punkten. Auch verteilt sich eigentlich ganz gut. Also ist das Verhältnis ist recht gut zwischen geschossenen Toren und Vorlagen. Ich glaube, die nehmen sich da alle nichts. Und dazu gesellt sich dann mit Pojivil, glaube ich, wurde ausgesprochen, oder? Das musst du wissen.
Ist ein deutscher Verteidiger. Also Pozivil.
Ein ein Deutscher, genau. Seit wann ist er Deutscher? Seit letztem Jahr oder so? ja, genau. Also mit, auch mit 11 Punkten. Das ist eine Top-Unit natürlich.
Ja. Also auf die Reihe müssen wir auf jeden Fall Acht geben.
Ja, vor allen Dingen auch Dabschanski scheint sich jetzt auch langsam warm gespielt zu haben. Ich fand, der war nicht so überzeugend gestartet, wie vielleicht auch Ravensburg allgemein nicht, aber sie kommen langsam in Tritt.
Ja, und vor allen Dingen auf der anderen Seite, andersrum gesehen, wenn du die Reihe natürlich aus dem Spiel nimmst, hast du vielleicht gute Chancen, hinten mal nicht so viele Gegentreffer zu bekommen.
Du musst halt gucken, du musst halt eigentlich deine besten Abwehrspieler und deine besten Defensivstürmer gegen die Jungs stellen. Mal gucken, was sich Rico da einfallen lässt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben ja den Vorteil, Heimspiel, letzter Reihenwechsel. Da kann man dann natürlich auch reagieren und gucken.
Ja, schauen wir mal. Und Top 3 ist quasi eigentlich eher ein großes Fragezeichen. Und zwar setzen die Ravensburg Tower Stars auf ein junges deutsches Torhüter-Goalie, was dieses Jahr irgendwie nicht so überzeugen kann. Und zwar ist das Jonas Langmann und Jimmy Hertel, den wir ja auch kennen aus Kasseler Zeiten. Ja, die haben beide jetzt nicht so eine überragende Fangquote, unter 90%. Hertel sogar in seinen 5 Spielen noch ohne Sieg. Und ja, muss man eigentlich gucken. Also wir haben es nicht so ganz rausgefunden, aber es scheint irgendwie eine Rotation irgendwie stattzufinden. Deswegen können wir jetzt auch nicht klar sagen, wer im Tor steht. Langmann hat zwar die mehr Spiele gemacht, beziehungsweise mehr Minuten auf dem Eis gestanden. Ja, nee, jetzt ist irgendwie nicht so überzeugend, die beiden, bisher.
Ja, ich halte eigentlich von beiden schon durchaus viel. Ich glaube, das sind gute DL2-Goalies, aber ja, ich glaube, vielleicht war auch ein bisschen das Problem natürlich auch die Abwehr. Das darf man da, wenn beide Goalies ähnliche Probleme haben, sagen wir es mal so, dann deutet das schon auf Abwehrprobleme auch hin. Bin sehr, sehr gespannt, wer spielt. Ich hoffe eigentlich nicht Hertel, weil mit Ex-Spielern, das hatten wir ja schon mal, ne? Das wollen wir nicht so unbedingt. Die haben dann immer so einen Sahnetag gegen uns oder so.
Das stimmt.
Ja, bin auch sehr, sehr gespannt, wer spielt, aber ich denke, unterm Strich wird es, glaube ich, nicht den großen Unterschied machen. Ich glaube, da ist die Torhüterfrage bei uns spannender.
Kann natürlich auch sein, dass die Verteidigung da einfach zu offensiv agiert, aber das Problem könnten wir erkennen.
Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, nein.
Du hast nämlich noch neben Pogivil noch Slavitinski, der auch schon 8 Punkte hat, Sören Sturm, hat auch schon 2 Treffer erzielt.
Und bei Sören Sturm sind wir auch leidgeplagt, was sein Defensivspiel angeht.
Ja, das stimmt.
Also ja, also man kennt die Fehler solcher Spieler, das muss man vielleicht nutzen. Also vielleicht einfach mal hinten reinstellen bei einem Heimspiel und Ravensburg auskontern. Völlig überraschend.
Das wäre mal sehr überraschend.
Aber wir haben die Spieler dafür, schnelles Konterspiel zu machen eigentlich.
Okay.
Vielleicht ist das eine Paradedisziplin für Pim ja eigentlich, ne? Wegziehen, schönes Ding in den Winkel zimmern.
Dieses Jahr auf jeden Fall.
Ja, dieses Jahr manchmal. Also das ist wirklich, er läuft sich dieses Jahr unglaublich schön frei und dann kommt ja wirklich so ein platzierter Strahl.
Ja.
Kann gerne so weitergehen bei Pim.
Okay, kommen wir zu den Schiedsrichtern. Pfeifen tut Alexander Singer und Florian Zehetleitner.
Ja, kann ich nichts Auffälliges vermelden. Alexander Singer hat uns bislang 4-mal gepfiffen, 3 Siege und 1 Niederlage. Ich denke, das ist in Ordnung. Es kann so weitergehen. Florian Zehetleitner, ja okay, Problemschiedsrichter muss man sagen, weil wir haben eine 0% Siegquote bei ihm. Er hat uns erst einmal gepfiffen, das war das 3-5 in Nauheim.
Oh je.
Ja, er kann es ja wieder gut machen. Ja, und dann hätte ich noch ein bisschen was zu Ravensburg allgemein als Gegner. Ich habe natürlich wieder die Husky-Wiki geplündert. Muss an dieser Stelle auch, wie eigentlich immer, großen Dank an Tim und Christoph machen, die echt ein Meisterwerk geschaffen haben. Ich habe mich schon wieder völlig verloren in der Vorbereitung hier und wie blöd auf Artikel geklickt und große Augen bekommen und oh, an den Spieler erinnere ich mich ja auch noch und so. Ja, es klaut eigentlich, das war sehr viel Lebenszeit, weil man nicht aufhören kann.
Deswegen, also wirklich bist du also immer nicht so gut vorbereitet.
Ja, deswegen komme ich immer so spät zu unserer Aufnahme, weil ich immer noch in der Husky-Wiki hänge. Das ist wirklich so. ja, dieses Mal also 10 Siege, 6 Niederlagen bislang gegen Ravensburg. Also Bilanz positiv. Wir haben gegen Ravensburg auch jetzt die letzten 5 Spiele am Stück gewonnen. Letzte Saison alle 4. Und davor haben wir sie ja im Playoffs Halbfinale besiegt. Man erinnert sich, es waren großartige Playoffs.
Wir rissen Türme ab.
Genau, wir rissen Türme ab. Ja, und rausgesucht habe ich, was habe ich denn eigentlich rausgesucht? Ach ja, ganz spannend. Also was ich spannend fand, Südverein natürlich. Wir hatten das letzte Mal gegen Tölz, wo wir ja quasi das erste Spiel gegen Tölz überhaupt gemacht haben. Und auch Ravensburg sehen wir erst seit der Saison 7-8 als Gegner. Also ist jetzt erst seit 10 Jahren grob. Allerdings das erste Freundschaftsspiel hat am 16. August 1992 schon stattgefunden. Und zwar haben wir im Finale des Alpkönig-Pokals in Memmingen gewonnen.
Ach
Mit
so.
7 zu 6. Ja, das muss man mal erwähnen. Wir sind Alpkönig-Pokalsieger 1992. Ich weiß nicht, ob wir den Pokal noch irgendwo stehen
Ich finde das auf jeden Fall was für ein Briefkopf.
haben. Ja, auf jeden Fall. Erwähnenswert ist, dass ein Neuzugang in diesem Finalspiel zwei Tore geschossen hat, der den Namen Jürgen Trattner hat.
Ja,
Jürgen Trattner, DNL2-Trainer, Sohn Louis, mittlerweile hoffnungsvolles Talent im Nachwuchs und Braunlage. Ja, also er hat ja nur eine Saison, glaube ich, für uns gespielt, aber ja, das war seine Saison und quasi er gehört zu denen, die als erstes im Kasseler Trikot mal gegen Ravensburg gespielt haben.
okay. Sehr schön. Hast du noch was zum Spiel am Freitag sonst?
Nein, sonst habe ich jetzt nichts mehr.
Dann switchen wir und zwar bekommen wir am Sonntag zum kommen wir's, wir nicht, die Huskies bekommen es zum zweiten Mal mit den Lausitzer Füchsen die Saison zu tun. Das erste Team, was quasi zweimal, also das zweite Mal ein Spiel gegen die Huskies bestreitet. Wir haben es ja einmal schon ausführlich vorgestellt in einer der früheren Episoden und diese Top 3 sind ja trotzdem eigentlich immer sehr dynamisch, weil wir auch so Sachen wie die Form betrachten. Auf jeden Fall, Lausitzer Füchse sind derzeit Tabellenzwölfter, haben 11 Spiele bestritten, nur 2 Siege davon, 9 Niederlagen, 4 davon in Overtime, also 5 nach regulärer Spielzeit, 27 Tore geschossen und 42 Tore gefangen. Ja, da hatten wir eigentlich so da nicht so erwartet, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Aber dann kommen wir doch einfach zu unseren Top 3 Facts, warum das so ist.
Ja, fange ich an.
Ja, gerne.
Ja, die Form. Die Form ist natürlich auch ein Grund, warum sie nur Zwölfter sind. Sie haben die letzten 4 Spiele in Folge verloren und in den 4 Spielen nur einen von 12 Punkten geholt. In den 4 Spielen nur 5 Tore geschossen. Und ich meine, das ist ein bisschen wenig natürlich auf dem Level. So gewinnst du und garantiert keine Spiele. Und was ich persönlich eigentlich sehr tragisch finde,
Ja,
das noch was. Ja,
weil du
jetzt.
ihn sehr, sehr gefeiert hast.
Ja. Anders Eriksson ist jetzt seit 4 Spielen ohne Punkt. Und er war ja so am Anfang der Saison durchaus ja, sehr, sehr präsent auch in jedem Spiel. Und momentan läuft es nicht. Und auch Kyle Just ist auch schon seit 3 Spielen ohne Punkt. Und ich meine, wenn natürlich die Ausländer ohne Punkt bleiben, ich glaube, dann sieht kein Team in der Liga wirklich gut aus. Und ja, das ist also momentan leichte Formprobleme in Weißwasser. Ich glaube, sie spielen am Freitag in Nauheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bleibt zu hoffen, dass sie in Nauheim vielleicht diesen Negativtrend stoppen können, damit sie nicht gegen uns diesen Negativtrend stoppen.
Ja.
Und ich meine, in Nauheim dürfen sie auch gerne gewinnen, glaube ich. Da hat keiner was dagegen.
Also ich persönlich jetzt eher nicht so.
Nee, ne?
Nein.
Ist okay.
Ja, okay. Der zweite Punkt könnte entscheidend sein, und zwar die Föhlis. Man hat ja einen starken Maxi Adam, der auch sehr viele Punkte schon für Weißwasser gemacht hat. Ja, verletzungsbedingt bei den Eisbären, aber letztes Wochenende eben für die Eisbären gespielt hat. Und Janke auch. Und Hessler hat auch nur ein Spiel für Weißwasser gemacht. Und ja, keine Ahnung, können wir jetzt auch nicht direkt voraussagen, weil wir nicht wissen um den verletzten Stand der Eisbären, aber wenn sich das so beibehält.
Also Stand heute, Dienstag, sie spielen nämlich gerade, während wir hier aufnehmen oder haben gerade gespielt, wahrscheinlich ist mittlerweile Schluss. Habe eben noch schnell reingeschaut, also Adam und Jahnke waren wieder dabei bei den Eisbären.
Okay.
Also hat
Dann
sich da anscheinend noch nichts geändert. Jetzt haben sie noch 3 Tage erstmal Zeit bis ins Wochenende, um zu gucken, ob vielleicht sich jemand zurückmeldet bei Berlin. Aber es kann durchaus sein, dass sie auf Adam verzichten müssen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Adam ist sehr, sehr wichtig mittlerweile für Weißwasser.
Ja, das wird richtig schmerzen.
Also ich denke mal, der kann ab Montag kann er dann wieder in Weißwasser auftauchen.
Und das sind wirklich auch Föhlis, die quasi da den Unterschied halt schon machen und
Also
die.
Adam auf jeden Fall, Jahnke, Hessler haben beide noch 0 Punkte.
Ja.
Ja. Sind aber eigentlich wirklich auch gute Talente, die vielleicht noch so ein bisschen auch den Groove finden müssen in der Liga. Noch sehr, sehr jung. Aber Adam, klar, Adam ist ein Riesenspieler mittlerweile, der wirklich den Unterschied macht.
Okay. Aber der Punkt 3 ist ja eigentlich noch viel entscheidender, warum man vielleicht auf dem Tabellenplatz steht, wo man gerade steht.
Ja, die Heimschwäche. Sie haben nur eins von 6 Heimspielen gewonnen. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft da gepfiffen wird. Sie haben immerhin noch bei 3 Niederlagen einen Punkt geholt, aber insgesamt natürlich nur 6 der 18 Punkte zu Hause. Platz 11 in der Heimtabelle und Platz 11 auch nur, weil Kaufbeuren mit nur 4 Heimspielen noch dahinter steht und die werden vermutlich, wenn sie die 2 Spiele gemacht hätten, wären sie da auch noch vorbei. Also ja. Das wäre dann Platz 12 in der Heimtabelle und na, so stehen sie ja insgesamt auch. Das ist natürlich zu wenig.
Ja.
Ja.
Definitiv. Aber da können ja die Huskies vielleicht mal von profitieren. Das quasi ein.
Zumal die Huskies ja auswärts in der Regel bessere Leistungen bringen.
Das stimmt. Okay, dann haben wir die Top 3 Facts eigentlich schon behandelt. Kommen wir noch zu den Schiedsrichtern, Jakub Smidka und Volker Westhaus.
Ja, bei Jakob Smidka musste ich erst mal gucken, wer.
Das habe ich mir auch gedacht.
Und stellte dann fest, oh, der hat uns noch nie gepfiffen in einem Ligaspiel. Aber er hat das 6:1 in Braunlage in der Vorbereitung gepfiffen.
Gut, da war ja
Allerdings,
auch
ob
nicht so viel zu
das,
tun.
ich wollte gerade sagen, ob man das jetzt irgendwie bewerten kann, weiß ich nicht. Volker Westhaus hat uns erst einmal gepfiffen bislang. Das hatten wir schon in einem der vorherigen Podcasts dann mal erwähnt, als Neuling quasi. Er hat unseren 4:1-Sieg gegen Kaufbeuren gepfiffen. Also sprich, 100% Siegquote bei ihm, kann so bleiben, denke ich.
Sehr gut.
Ja, und dann natürlich Weißwasser noch. Habe ich mir auch noch ein bisschen was rausgesucht. Wir haben gegen Weißwasser 26 Siege, 2 Unentschieden und 11 Niederlagen.
Erstmal
Aber
ordentlich.
ja, das ist erstmal sehr, sehr ordentlich. Was ich noch ganz spannend fand, jetzt habe ich mir mal das Spiel am 20.11.1992 rausgesucht. Weil Jahr 1992, du weißt ja, da hängen wir jetzt ja schon seit eben mit Trattner und so.
Ja.
Der hat da auch getroffen bei diesem Spiel. Das war das erste Heimspiel aller Zeiten gegen Weißwasser. Also das erste Spiel von Kassel gegen Weißwasser quasi. Wir haben es 4:5 verloren. 4 Tore der 5 Tore von Weißwasser macht ein gewisser Falk Ozelles.
Ach, den kennt man ja.
Der sollte im Laufe der Saison dann insgesamt 7 Mal gegen Kassel treffen, worauf man in Kassel gesagt hat, so eine Scheiße, den verpflichten wir jetzt einfach. Im Jahr danach hat er dann endlich in Kassel gespielt. Und ist ja dann quasi auch in Nordhessen hängen geblieben. Was ich aber noch sehr spannend fand an diesem Spiel, ich zitiere jetzt mal wieder aus der Huskies Wiki. Habe ich schon gesagt, dass sie großartig ist? Ja,
Erst so
habe ich.
13 Mal heute.
So, ist egal, das kann man nicht oft genug erwähnen.
Das stimmt.
Also ich zitiere, die Quelle ist natürlich die HNA, muss man dazu sagen. Zum ersten Mal in dieser Saison waren am Ende der Partie gestern Abend in der Kasseler Eishalle Pfiffe zu hören. Zu sehr hatten die heimischen Spieler ihre Fans enttäuscht. Und ich denke mir so, ja, das gab es auch damals schon. Also,
Geschichte wiederholt sich.
ja, Pfiff in der Kasseler Eishalle ist also nichts Neues. Wer jetzt gedacht hat, Mensch, früher war alles besser, nein, war es nicht. Früher waren die Fans nicht besser, wir waren genauso unzufrieden und die Spieler haben auch manchmal einfach nur Scheiße gespielt.
Das stimmt.
Muss man sich immer mal in Erinnerung rufen, weil man träumt ja auch von den guten alten Zeiten und so, aber es war früher auch nicht alles besser.
Jawohl.
Ja, das wollte ich noch sagen.
Weißt du, was mir eingefallen ist?
Jetzt kommt's.
Ja, wir haben nicht getippt.
Machen wir gleich zusammen.
Genau.
Ja, ich wollte noch sagen, also ich habe ja, Weißwasser ist ja nur so ein Stündchen von hier, eigentlich eine Dreiviertelstunde, wenn man gut durchkommt. Also Sonntag, mal gucken, ob ich mich aufraffen kann, hinzufahren. Ich glaube, das Freitagsspiel wird wahrscheinlich entscheidend sein, weil nach dem Tölz-Spiel habe ich mir gesagt, nee, also Huskies live tue ich mir nicht an. Ich habe keinen Bock mehr, so ein Spiel live anzugucken.
Aber sie
Aber
sind ja
mittlerweile,
auswärts besser.
ja, und vor allen Dingen mittlerweile, wir machen den Podcast, ich merke schon wieder, wie ich funkelnde Augen kriege, weil Eishockey.
Ja.
Also wahrscheinlich bin ich dann Sonntag auch bei dem Spiel.
Der Podcast als Heilmethode.
Ja.
Hoffentlich geht das den Hörern genauso und vielleicht kriegt ja der ein oder andere wieder Lust, wenn uns überhaupt jemand hört. Also vielleicht sagt man ja von vornherein so, ach nee, kein Bock, ich höre euch nicht.
Vielleicht sagen auch alle einfach, bloß nicht auch noch Podcast, das Spiel war schon nicht gut.
Wir haben ja auch gar nicht so viel drüber gesprochen.
Nein.
Man kann ja auch vorspulen.
Tipp einfach.
Tippen. Freitag gegen Ravensburg zu Hause. Ich tippe ja mal optimistisch, weil ich mir, also da steckt wahrscheinlich wieder viel mehr Hoffnung in dem Tipp als die Wahrheit.
Das kenne ich.
Und ich glaube, man schießt Ravensburg 7-1 zu Hause weg. Vor, die Zuschauerzahl war ja auch der Knaller, über 3000, niemals. Vor 2624 Zuschauern.
Also ich weiß, woher dein optimistischer Tipp kommt, weil ich auch mir die ganze Zeit denke, verdammt nochmal, die können es doch eigentlich, jetzt muss doch endlich mal eine Reaktion kommen. Also es kann doch nicht noch ein Spiel so laufen, aber ja, letztes Jahr ging das auch immer so und dann ging es immer so weiter.
Wir können das ja irgendwann mal einfach zusammenschneiden, so unsere Tipps, so wie wir optimistisch tippen und dann lachen wir uns darüber kaputt, wie dumm wir sind.
Super Idee. Ja, was tippe ich denn mal? Also ich habe es ja schon längst aufgegeben, realistisch zu tippen, weil gefühlt ist das irgendwie, läuft es immer anders, als ich mir das denke. Ich hätte jetzt einfach ein 5-2 gesagt, was relativ souverän ist, aber ja. Ja, zuschauertechnisch, ich sag mal, deine 2-6 finde ich sinnig, sage aber, dass wegen der Ehrenbanner-Zeremonie sich 100 Leute mehr in die Eishalle verirren und wir landen bei 2754 Zuschauern.
Das sind aber 130.
Ja, dann sind noch 30 Gästefans mehr mit.
30 Freikarten.
Und wann spielt eigentlich Melsung wieder? nicht irgendwann nicht drumrum oder so.
Ich weiß, keine Ahnung.
Freitags kollidiert das, glaube ich, auch nie. Also das passt dann schon.
Nee, die spielen ja, glaube ich, wenn dann donnerstags oder so, ne? Blöde Donnerstagsspiele.
Ich muss gestehen, ich drücke Meldungen zwar die Daumen, aber ich verfolge es noch nicht so richtig. Nein.
Nee, ich auch nicht. Gut, Weißwasser auswärts, Nils. Fang an.
Also wenn ich nicht hinfahre... dann wird das ein 4-3-Sieg. Und wenn ich hinfahre, gewinnt Weißwasser mit 5-2.
Ja, was soll ich jetzt aufschreiben?
Ah, ja, beides. Und wir gucken, ob ich da war.
Dann sage ich demnächst 10 verschiedene Ergebnisse und ihr dürft euch dann eins aussuchen.
Nee, mach mal ein 4-3 für uns. Nach also, Verlängerung.
3-4 OT.
Genau.
Plus ein Zuschauer Nils. Gut.
Genau.
Und ja, ich sag reguläre Spielzeit, ein 2-4, also Kassel gewinnt mit 4-2.
Gut, 4-2 nach Verlängerung wäre jetzt wirklich schwierig. Ne?
Ja, das war ja nur die Folgerung, dass man noch ein Torchen mehr schießt, also 2, das ist nicht nach 60. Ja, danke. Machen wir doch einen Deckel drauf, kommen wir zur Eishockey-Jugend.
Ja. Damit ich mich weiter aufregen kann.
Worüber möchtest du dich denn aufregen?
Ja, DNL 2. Am Sonntag hat die U19 mit 3-4 nach Penalty-Schießen in Frankfurt verloren. Darüber möchte ich mich gerne aufregen.
Ja.
Nein, also eigentlich alles okay. Frankfurt ist besser geworden im Laufe der Saison und ich weiß nicht, wie der Plan in Kassel jetzt ist, aber mich beschleicht das Gefühl, also gerade, man muss jetzt dazu sagen, Weißwasser hat die Relegation gegen Füssen verloren. Weißwasser wird somit der DNL 2 Nord erhalten bleiben. Damit kann man eigentlich schon sagen, mit Weißwasser hat man wieder die Top-Mannschaft, die Platz 1 belegen wird. Und nur Platz 1 würde nächstes Jahr bedeuten, dass man um die Division 2 spielt. Ansonsten kommen alle in die Division 3. Insofern denke ich mir, wir haben keine Chance gegen Weißwasser, nicht in Bestbesetzung. Und eigentlich kann man jetzt auch sagen, die Overager spielen eher in Braunlage. Das geht jetzt vor. Und die DNL2-Mannschaft, ich meine, die Jahrgänge werden eingefroren, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, sprich, alle, die dieses Jahr spielen, können auch nächstes Jahr spielen. Und so gesehen kann man jetzt eigentlich, finde ich, gucken, dass die Spieler sich weiterentwickeln, die Overager eben nicht die tragende Rolle übernehmen, sondern jetzt vielleicht einer der Jüngeren nochmal mehr Eiszeit kriegt, eine tragende Rolle übernimmt für nächstes Jahr dann auch. Die Jungs lernen halt auch wirklich noch. Und insofern denke ich, werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass es jetzt nicht mehr alles mit Siegen vonstatten geht. Aber ich hoffe natürlich eine positive Entwicklung für die Spieler, die ja einige Spieler auch schon durchaus zeigen in meinen Augen. Also Bödefeld macht Riesensprünge momentan, Langnese Riesensprünge. Da sind einige wirklich gute Spieler dabei, junge Spieler auch noch. Nee, das passt schon, das ist schon in Ordnung. Und naja, in Frankfurt, wenn die Großen da verlieren dürfen, dann dürfen das die Kleinen auch.
Genau. Einen Punkt hat man ja noch mitgenommen.
Zumal man ja auch die Punkte aus der Vorrunde mitnimmt. Sprich, mit dem Abstieg hat man so oder so nichts mehr zu tun, denke ich. Man wird ja auch, also es gibt Mannschaften unten, so wie Preußen, schätze ich als wirklich sehr, sehr schwach ein. Insofern, alles gut.
Ja, wie es weitergeht, können wir noch nicht sagen.
Ach so, ja, das ist momentan auch das Problem. Man hat jetzt, ich weiß nicht, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, ehrlich. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, die DNL war am Wochenende noch im regulären Vorrundenbetrieb. Da waren noch die letzten Spiele, um die Liga zu komplettieren, also um die Vorrunde zu komplettieren. In der DNL 2 waren ja schon diese Relegationsspiele zwischen Weißwasser und Füssen, sprich, diese Teams mussten schon fertig sein. Und dann haben die anderen DNL 2-Teams einfach schon mal einen Hauptrundenspieltag eingeschoben, ohne dass eigentlich ein Spielplan steht. Es standen also nur für dieses Wochenende diese paar Spiele, die stattfinden sollen, fest und jetzt warten halt alle auf den Spielplan. Ja, ich weiß nicht. Also das könnte man, glaube ich, sauberer lösen. Aber insofern ist, ich vermute, es wird am Wochenende ein Heimspiel sein, aber gegen wen, wann, wie, ich habe keine Ahnung. Wir werden es bei Twitter bekannt geben, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten sollte man halt bei der IJK auf die Homepage gucken. Im Trainingsplan, denke ich, wird es aktualisiert werden. Oder ansonsten ist auf der Homepage auch immer oben rechts sind die nächsten Heimspiele vermerkt.
Jawohl. Das nächste Heimspiel haben die Schüler auch nicht. Die spielen nämlich zweimal auswärts. Nachdem sie letztes Wochenende spielfrei hatten, geht es Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 12:45 Uhr in Hamburg gegen den HSV.
Genau, die haben sich jetzt 2 Wochenenden geschont und jetzt kann es dann
Jetzt
losgehen
geht's
mit.
los.
Jetzt kann man das Feld von hinten aufräumen quasi.
Samstag ausfallen lassen, Sonntag spielen, dann geht's ab.
Ja, und nachdem wir jetzt ja quasi 2 Niederlagen gegen Frankfurt hatten, die Großen und die Jugend, kommen jetzt mal die Knaben und die Knaben mag ich diese Woche einfach mehr als die Jugend und also als die DNL 2 und die Großen, weil die Knaben haben im Hessen-Pokal die Löwen mit 5 zu 4 geschlagen.
Jawohl.
Das tat sehr gut. Sie waren wohl auch, haben wir auch wirklich gut gespielt. Man muss dazu sagen, im regulären Ligenbetrieb in NRW spielen unsere Jungs Regionalliga B und die Löwen spielen eine Klasse höher Regionalliga A. Insofern, man hat eine klassenhöhere Mannschaft besiegt. Ich denke, was will man mehr, ne?
Jawohl.
Und Sonntag spielen sie um 13:30 Uhr in Dortmund. Da geht es dann wieder mit regulärem NRW-Spielbetrieb weiter.
Ja, die Kleinschüler haben auch gegen Dortmund gespielt und in Dortmund. Und es war ein ziemlich knappes Spiel.
Für die
Denn
ersten 5 Minuten oder so.
man hat dann einfach mal 25 zu 4 in Dortmund gewonnen. 17 Tore davon sind allein davon im Schlussdrittel gefallen. Und wer sich quasi mal die torfreudigen Kleinschüler angucken möchte, der kann am Samstag um 9:30 Uhr in die Kasseler Eissporthalle pilgern und sich das Spiel gegen Bad Nauheim angucken.
Ich fürchte, das wird nicht ganz so torreich. Nauheim hat, glaube ich, auch 23-3 damals gegen Dortmund gewonnen.
Ja,
Mit
die haben
anderen
aber
Worten.
zwei Tore weniger geschossen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren es auch 4. Ich habe keine Ahnung. Es war jetzt nur so aus dem Gedächtnis heraus. Ich weiß, dass es
Okay.
auch ein sehr, sehr hohes Spiel war. Und aber Derby hingehen, Kleinschüler anfeuern und gibt doch bestimmt auch was Leckeres zu essen von den Eltern, oder?
Bestimmt Kuchen auf jeden Fall.
Ja, irgendwas. Irgendwas lassen die sich doch eigentlich immer einfallen.
Vielleicht
Ja,
schaffe ich es
komm.
ja sogar Samstag. Hey, mal gucken.
Warum nicht? Gibt Samstagmorgens, glaube ich, Schlimmeres, als in der Eishalle zu sitzen.
Ja, das stimmt. Aber man hat es ja auch noch Haus und Hof und so. Egal.
Siehst du, sage ich doch. ja, die 89ers 1B haben in Bitburg 4 zu 3 nach Penalty-Schießen gewonnen. Sind momentan Tabellenführer. Haben jetzt 8 Punkte aus 3 Spielen und sind, glaube ich, 3 Punkte vor den Löwen. Und die Löwen wiederum sind der nächste Gegner um 18:30 Uhr am Sonntag in der Eissporthalle. Also in Kassel. Und ja, was soll man noch sagen? Lukas Göbös Reis ist neu im Kader. Ein noch relativ junger Verteidiger, der, glaube ich, mittlerweile in Göttingen wohnt oder so. Ich habe es versucht zu stalken, wo er eigentlich letztes Jahr war. Davor die Jahre habe ich ihn öfter mal gesehen, wenn er mit dem HSV zu Gast war in Kassel. Der kommt nämlich aus dem HSV-Nachwuchs und ist wirklich gut ausgebildet und ich denke, eine sehr, 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 sehr gute Verstärkung auch für die 1B. Ist also schön, dass er jetzt dabei ist. Die können ja auch immer wieder Spieler gebrauchen, dass sie mit großer Mannschaftsstärke eben auch spielen können.
Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch die Ice Cats. Die haben auch ein torreiches Wochenende erlebt. Leider kein Tor geschossen in Ratingen und dafür 20 Tore gefangen. Ja, ist jetzt gegen Ratingen. Jetzt kann man mal verlieren und auch in der Höhe, weil es ist ein neu zusammengestelltes Team, was quasi aber auch schon viele Spielerinnen hat, die auch mal höher gespielt haben. Und ja, man hat nächstes Wochenende leider nicht die Chance, es wieder gut zu machen, denn die Ice Cats sind spielfrei. Damit wären wir eigentlich auch mit der Jugend durch und kommen wir zu unserem Block Sonstiges. Den fange ich auch direkt an, weil ich bin ja dazu verpflichtet worden, quasi Dingerwatch zu machen.
Ja, oder beziehungsweise DEL Watch.
Ja, ich finde das grausam, über einen Spieler mal Sachen rauszufinden. Also das ist wirklich unfassbar schwierig. Wenn du nicht die Vereinsnews hättest, dann würdest du es wahrscheinlich irgendwie gar nicht schaffen, sich durch diese Stats da zu klicken. Das ist unfassbar unübersichtlich und irgendwie bei jedem zweiten Klick startet das Telekom Sportvideo und du hast dann den Bildschirm voll und mit Gesudel und das ist echt wirklich Kacke und naja, wir
Ja,
gucken.
also es gilt das Gleiche wie letztes Jahr. Wer auch immer bei der Telekom für Eishockey zuständig ist, kann Eishockey nicht leiden.
Ja, also das ist wirklich, versucht mal einfach rauszufinden, wie viele Spiele Derek Dinger am Wochenende gemacht hat. Oder macht es über irgendeinen anderen Spieler, weil wir über Derek werden, was soll ich jetzt sagen. Als wir aufgenommen haben, war er eigentlich schon wieder fit, stand auch im Kader als siebter Verteidiger, hat auch Eiszeit gehabt. Ja, aber wer verfolgt schon die DEL, würdest du jetzt fragen, richtig?
Ja.
Ja, am Freitag dann auch wieder gespielt. Die Augsburger haben 2 zu 0 gegen die DEG gewonnen. War aber auch nur siebter Verteidiger. Und am Sonntag kam ein weiterer Verteidiger zurück ins Team. Der Name ist mir gerade entfallen. Dafür musste Dinger weichen und saß nur auf der Tribüne.
Ja, ich muss sagen, ich verstehe vieles immer nicht in der DEL, weil ich halte Derek eigentlich für einen super tauglichen DEL-Verteidiger, der sehr, sehr wichtig ist. Und wer ihn auch in der Meistersaison erlebt hat für Ingolstadt, der weiß, was seine Stärken sind. Und keine Ahnung, warum er da momentan nicht so ganz spielt, halte ich für einen Fehler.
Vielleicht ist er auch einfach nur nicht fit.
Ja, ich hoffe, das ist der Grund, weil ansonsten fände ich schon schade.
Mark Kundari ist wieder ins Team gestoßen und deswegen musste Derek Dinger auf die Tribüne. So, hätten wir das auch noch geklärt.
Das war jetzt super wichtig.
Naja, wir wollen ja mit Wissen glänzen und nicht mit Unwissen, oder?
Ah, kommen wir zu viel interessanteren Dingen. Die Hannover Indians. Komm schon, das interessiert dich auch mehr.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, die hatten ja das berühmte Herne-Wochenende. Und es wurde, glaube ich, ja, ich sag mal, ungefähr so unterhaltsam, wie wir uns das vorgestellt haben.
Doch, es wurde eigentlich so unterhaltsam,
Ja, er
ne?
ja, wurde es schon. Also am Freitag 5-1 zu Hause gewonnen. Und
Stopp.
ein Ge
5-3.
5-3 zu Hause gewonnen, genau. Und ein gewisser Tobi Schwab, der ein oder anderen werden sich erinnern, ja, mit Hattrick.
Ja, aber auch richtig geile Buden dabei.
Die geilste Bude hat er allerdings dann am Sonntag gemacht, in meinen Augen. Sonntag hat man mit 6 zu 5 nach Verlängerung in Herne verloren. ein bisschen unglücklich und das Spiel hätte man eigentlich in meinen Augen auch gewinnen müssen. Man hat auch viel mehr Chancen gehabt. Das Tobi Schwab-Ding war einfach so, ich sag mal, wenn du sagst, das typische Tobi Schwab-Tor, weiß eigentlich schon jeder, was Sache ist. Der hat so blind auf diesen Puck eingedroschen, dass der Puck wahrscheinlich vor Schmerz gesagt hat: Ich muss mich irgendwo in ein Netz werfen. Also, das war echt so eine Granate. Der Torwart kann echt froh sein, dass er da nicht dran war.
Da war auch nicht so viel Platz irgendwie, wo er
Nee,
einschlagen konnte.
also das war wirklich, der Torwart war echt, glaube ich, froh, dass das Ding neben ihm ins Tor gegangen ist und nicht auf ihn drauf.
Ja.
Typischer Tobi Schwab. Ja, Lidlin mit einem sehr, sehr schönen Tor, was mir bei Lidlin immer sehr, sehr gefällt, ist, dass er nachgeht. Der geht immer schön auf den Rebound und ja, es ist einfach, entwickelt sich richtig gut. Ich hoffe, dass wir ihn früher oder später wirklich in Kassel sehen werden. Ja, und dann war da noch so ein großer, so ein Wookie, würden jetzt viele sagen, oder auch der Yeti oder so. Und ich sage immer, das ist so ein Spieler, der ist so unglaublich faul, dass es schon wieder Spaß macht. Die
Der
Rede ist natürlich von.
ist auch zu faul, sich zu rasieren, wahrscheinlich. Also seit
Der ist
Kassel
auch
hatte.
zu faul, sich zu bewegen. Hast du denn das, hast du das Ausgleichstor? Also kurz vor Schluss hat Herne das 5 zu 5 erst
Ja,
gemacht.
habe ich
Und
gesehen.
von diese besagte Person, wir reden natürlich von Snetzinger, dieser besagt, also Snetzinger steht neben dem Tor, also neben dem Pfosten. Er steht, alle anderen arbeiten und er steht. Und dann kommt der Rebound vor seine Füße und er macht nichts anderes, als ganz lässig einzuschieben. Kein Druck hinter den Puck oder so, ganz lässig, so wie im Training. Ich glaube, der hat wahrscheinlich nicht mal einen andere irgendwie Muskel oder so bewegt, außer das Handgelenk.
So, und 90% der Zuhörer werden jetzt denken, ja, und wo ist jetzt die Neuigkeit?
Ja, genau.
Es ist als Netz, ne?
Unfassbar, unfassbarer Spieler, der einfach immer wieder Spaß macht. Ja, und den Game Winner, den hat dann Danny Albrecht gemacht, der danach einen, wie ich fand, unglaublich tollen Torjubel hatte. Der beugte sich über den am Boden liegenden Sebastian Albrecht, den Torwart der Indians, und ich schrie ihm den Sieg quasi ins Gesicht. Keine Ahnung, was da wieder für eine Fehde vorausging, aber es war für beste Unterhaltung gesorgt. Und was in dem Spiel natürlich auch noch war, Leon Lillig von den Indians hat erst, glaube ich, irgendwann 2 plus 10 bekommen, weil er seinen Gegner vermöbelt hat. Dann hat er ein bisschen dämlichen Bandencheck gemacht, würde ich sagen.
Ja, der war wirklich unglücklich und dämlich, ja.
Muss er halt wegbleiben.
Ja.
Und ja, auch ein gewisser Kreuzmann, den wir ja auch noch bestens kennen in Kassel, er hat es fertiggebracht. Quasi als erster in die Bande reinzufahren, nach hinten zu gucken, wann kommt ja mein Gegenspieler? Und als der Gegenspieler dann nah genug dran war, ist er einfach stehen geblieben, hat den Ellbogen ausgefahren und seinem Gegner ins Gesicht gehauen. 5 plus Spieldauer, völlig berechtigt, war eine richtig scheiß Aktion.
Ja.
Aber ja, es war wieder viel drin in diesen Spielen. Also Hannover gegen Herne, das von mir aus können die das jedes zweite Wochenende machen.
Die können auch nur gegeneinander spielen, so wie früher Weißwasser gegen Berlin oder so.
Ja, ganz, also ich glaube, das wäre wirklich, wirklich großartig. Also ich hoffe auch, dass sie spätestens dann in den Playoffs wieder so eine schöne, lange Serie. Ich glaube, Best of 7 gibt es leider gar nicht in der Oberliga, oder?
Ich habe keine Ahnung, der Modus wird ja jedes Jahr geändert. Ich weiß, die
Wenn
spielen bestimmt Best of.
am Ende dann nur noch 10 gegen 10 spielen oder so. Aber ich sag mal, für alle Freunde des Oldschool, also Oldtime-Hockey, hier so Martin, ich denke spontan an Martin, schöne Grüße an Martin. Das ist eine Serie, die, ja. Begeistert einfach.
Ja.
Ja, und also am Freitag spielen sie bei den Krokos. Und Sonntag geht's gegen die Falken zum Kooperationsderby, also zum Kasseler Kooperationsderby. Spannendes Wochenende eigentlich wieder, bin ich sehr, sehr gespannt. Also bei den Krokos, die Krokos haben jetzt mal wieder gewonnen, dank Glückspulli ihres Trainers. Was die Boulevardmedien in Hamburg über Eishockey schreiben, das ist auch echt, dagegen ist die HNA ein Fachblatt für Eishockey.
Oh, das ist echt traurig.
Ein Wahnsinn, aber der Glückspulli hat geholfen.
Ja, vielleicht kann er auch irgendwie Pim mal rüberfahren und mal irgendwie einen Schläger streicheln.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber bei den Indians bleiben wir dran. Spannende Saison und ich liebe die Oberliga Nord einfach. Ich liebe sie wirklich.
Ist auch wirklich eine interessante Liga und
Bleiben wir im Norden und du erzählst uns, was das andere Team macht.
das andere Team, ja. Die Falken hat ja ein weitaus schwierigeres Wochenende noch und zwar gegen den Serienmeister Tilburg. Freitag in Tilburg sang- und klanglos mit 1 zu 7 eigentlich wirklich mehr oder weniger untergegangen. Und Sonntag dann zu Hause, ja, da bin ich auch so einer kleinen Ente irgendwie aufgelaufen. Und zwar, auch die Falken haben gepostet, markiere jemanden, den du mit ins rappelvolle Stadion nimmst, glaube ich. Und dann hat, glaube ich, der einzige Auswärtsfahrer von Tilburg unten drunter geschrieben, haltet uns einen Block frei, wir kommen mit 7 Bussen. Ja, am Ende waren es dann 471 Zuschauer, was echt wenig ist für selbst für Braunlage. Und ja, das 1:4 gegen Tilburg war man eigentlich am Freitag, hat man sich sehr gut verkauft. Am Sonntag natürlich zu Hause hat man sich sehr gut verkauft gegen Tilburg. Und hat man nicht mehr diesen Klassenunterschied halt vom Freitag gespürt. Ja, dann das kommende Spiel geht dann für die Falken gegen Timmendorf. Und da muss man eigentlich punkten, wenn man da wirklich irgendwie aus dem Keller jetzt mal so langsam raus will. Und ja, wie du eben sagtest, Sonntag dann andersrum halt bei den Indians.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, also 1:7 in Tilburg.
Ist keine Schande.
Ich erinnere mich dann noch an die letzten Jahre, wo dann teilweise Teams mit 14, 15 Gegentoren aus Tilburg zurückkamen. Also ich denke, 1:7 in Tilburg, 1:4 gegen Tilburg, das sind beides Mal auch Tore geschossen. Ich denke, das sind durchaus gute Zeichen, dass es jetzt dann doch aufwärts geht in Braunlage. Und ja, wie du schon gesagt hast, jetzt Timmendorf. Tja, da muss eigentlich gerade zu Hause, da muss natürlich jetzt ein Sieg her. Freitags hoffentlich dann auch mit möglichst viel Verstärkung von unseren Nachwuchsjungs auch. Und dann hoffe ich mal, dann drücke ich mal die Daumen, dass das auch ein Dreier wird.
Ja. Nächster Punkt darfst du.
Ja, Jennifer Reichert, sehr, sehr gerne mache ich den nächsten Punkt. Jennifer Reichert, hatten wir ja schon gesagt, wird diese Saison Frauen-Bundesliga spielen für die Kurpfalz Ladies. Das ist die Mannschaft von EKU Mannheim. Und sie hat in den ersten Spielen, warum auch immer, nicht gespielt. Vielleicht war sie auch verletzt oder es klappte zeitlich nicht. Jedenfalls war sie jetzt endlich dabei am Wochenende und hat auch im ersten Spiel dann gleich einen Assist gemacht. Und insgesamt muss man auch zu EKU Mannheim sagen, die waren so die letzten, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon wieder oben sind. So ein bisschen die Prügelknaben in der Liga, die haben teilweise haushoch verloren. Und jetzt die Spiele sind alle sehr, sehr knapp. Also sie spielen gegen Top-Mannschaften sehr, sehr knappe Ergebnisse. Und ja, die Mannschaft hat sich entwickelt und ja, Jennifer Reich hat einen Teil davon. Und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein paar schöne Geschichten zu erzählen im Laufe der Saison.
Wir haben ja immer schöne Geschichten.
Ja, natürlich. Jetzt kommt noch eine richtig schöne. Die hat mich so tierisch gefreut am Freitag.
Jawohl, wir müssen nämlich
Freitag,
gratulieren.
Freitag war es? War es Freitag? Sonntag? Freitag? Sonntag.
Auf jeden Fall müssen wir gratulieren.
Ja, wir müssen gratulieren.
Zum ersten Tor im Senioren-Eishockey und die Gratulation gilt Daniel Knieling, der für die Lauterbacher Luchse erfolgreich war.
Genau.
Herzlichen
Aus
Glückwunsch.
dem Kasseler Nachwuchs und jetzt hat es endlich geknappt.
Jawohl. Schön, da sieht man nämlich auch wieder, dass wir uns auch schön mit den Kasseler Jungs, die so und Mädels, die so irgendwie in der Eishockey-Welt unterwegs sind, halt auch beschäftigen.
Ja, immer wieder gerne. Also ich schaue jedes Wochenende, wo sie sind. Ich habe immer die Ticker auch laufen. Gucke mal da. So, was macht denn zum Beispiel der Böhm jetzt bei Diez Limburg? Ist auch, glaube ich, in 4 Spielen 6 Vorlagen oder so. Ist jetzt wieder aus dem Kopf gesagt, aber so grob ungefähr war das was. Und schaue ich natürlich immer, was die Kasseler Jungs so machen.
Genau, und wer das irgendwie dann auch am Wochenende aktuell haben will, ab und zu haut der Nils dann auch einen Tweet raus oder ich, je nachdem, wer halt gerade vor der Flimmerkiste sitzt. Und ja, ihr könnt uns folgen bei Twitter unter dem Handle @connection. Gibt es da nicht nur News rund um die Huskies, sondern auch eben solche Sachen aus dem Bereich der Jugend oder sonstiges, wenn da was Auffälliges am Wochenende passiert. Gibt es das da brühwarm? Ja, sonst könnt ihr uns noch erreichen im Forum. Immer wieder einfach unter die Folge schreiben oder eine E-Mail könnt ihr uns auch schreiben, podcast@connection.de. Und ja, hätten wir den Werbeblock auch schon wieder durch.
Ja, super.
Dafür, dass wir heute gar nicht viel reden wollten, Nils, ist es doch schon wieder sehr, sehr lang geworden.
Weiß auch nicht vom Thema Eishockey und Kassel und ach, das ist aber auch immer.
Man ist immer unmotiviert, besonders nach so Spielen wie vom Wochenende. Und irgendwie kommt dann die Leidenschaft doch wieder durch, so beim Reden.
Ja, das ist aber auch gut, weil so gehe ich dann doch wieder voller Vorfreude ins nächste Spiel und habe verdrängt, wie schlecht es laufen könnte und dann es lief und freue mich dann doch wieder. Werde dann wieder bitter enttäuscht, vermutlich, aber egal, dann kommt der nächste Podcast.
Genau.
Und so halten wir uns am Leben hier
Das ist schön,
quasi.
dass wir das jetzt einfach regelmäßig machen. Ich sage ja, das als alternative Heilmethode ist so ein Podcast bestimmt total simpel.
Ja, es ist besser als Alkohol.
Ja, Alkohol
Oder
gefährdet die Gesundheit.
Crystal Meth, wie man es hier in der Region machen würde.
Ja, gut. Ja, Nils, vielen Dank.
Gerne.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem sechs nach einem 6-Punkte-Wochenende der Huskies.
Wenn du das sagst, wird es so eintreten.
Wir haben beide so gut. Nee, du hast 5 Punkte getippt.
Genau.
Also bis nächste Woche, Nils.
Jo, ciao.
Ciao.